After Corona Club. Ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR.
Unser Leben ändert sich ja gerade komplett. Aber neben den Sorgen, die man natürlich gerade hat, fragt man sich auch schon, was macht denn diese Corona-Krise eigentlich mit uns als Gesellschaft? Wird sich unser Zusammenleben verändern? Kann daraus etwas Neues entstehen? Vielleicht sogar etwas Positives? Ich bin Anja Reschke und möchte genau diesen Fragen in diesem Podcast nachgehen. Jeden Tag habe ich einen spannenden Gast dazu aus den unterschiedlichsten Bereichen. Der Soziologie, Philosophie, den Wirtschaftswissenschaften, die sich auch schon Gedanken machen, wie die Welt danach aussehen könnte.
Unser Gast heute ist Claudia Kempfert. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und seit Mitte der 1990er Jahre beschäftigt sie sich schon mit den volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Klimakrise. Schönen guten Tag, Frau Kempfert.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Frau Kempfert, jetzt erstmal die Frage, wie geht's Ihnen in dieser Corona-Krise? Sind Sie zu Hause? Können Sie arbeiten? Sind Sie sehr eingeschränkt?
Ja, ich bin zu Hause, mir geht's gut. Ich bin gar nicht so sehr eingeschränkt, weil ich von zu Hause auch arbeiten kann. Das ist ja das Schöne, so ein bisschen an der Wissenschaft, dass man auch von zu Hause arbeiten kann und das auch entsprechend nutzen kann.
Haben Sie vielleicht sogar mehr Zeit, sich um Ihre Studien zu kümmern?
Ein bisschen mehr Zeit, um Studien zu kümmern, weil jetzt viele Reisen wegfallen, auch Vorträge wegfallen. Aber was ich schon vermisse, ist jetzt, dass man das Team nicht täglich sieht, dass die Besprechungen auch wegfallen. Und das ist so ein bisschen schade. Aber man weiß ja, es ist eine Frage der Zeit. Insofern geht das ja auch wieder vorbei. Und dann sieht man sich auch wieder und kann von Auge zu Auge praktisch zusammenarbeiten.
Freut sich umso mehr aufeinander vielleicht.
Freut sich mit Sicherheit umso mehr aufeinander, das glaube ich auch. Also es ist, man muss es wirklich sehen am Ende der Krise, wenn wir alle wieder zueinander kommen, wie man sich da fühlt und auch berichtet, wie es den anderen ging, wenn man zu Hause alleine arbeitet.
Aber so grundsätzlich, man merkt jetzt gerade, der Flugverkehr ist runtergefahren, es ist wenig Autos auf den Straßen, es ist wenig Schiffverkehr. Ist das eigentlich jetzt mal nur aus Umweltsicht oder aus Klimasicht die Situation, die das Klima bräuchte?
Nein, so bräuchte das Klima nicht, denn wir alle wollen ja gleichzeitig noch eine Wirtschaft haben, eine Volkswirtschaft, die funktioniert. Wir wollen auch mobil sein, auch Schiffe können klimaschonend unterwegs sein, Flugzeuge im Übrigen auch. Die Techniken dazu sind über 20 Jahre bekannt. Wir haben sie nur nie eingesetzt oder gefordert, sie einzusetzen. Also wir brauchen schon eine Wirtschaft, die nachhaltig arbeitet und wirtschaftet, also im Recycling, also wir auch Produkte wiederverwerten, dass wir klimaschonend mobil sind, egal mit dem Zug oder mit klimaschonenden Treibstoffen. Aber was wir nicht brauchen, ist jetzt, dass wir alle zu Hause sitzen und damit das Klima schützen. Das ist tatsächlich nicht so, wie kluger Klimaschutz stattfinden sollte.
Wir sind ja jetzt gerade quasi alle in so einer Art Versuchsanordnung oder in so einem Experimentieren und merken ja jetzt, was es auch macht mit uns, wenn man auf was verzichtet, wenn man jetzt eben plötzlich nicht mehr einfach irgendwo hinreisen kann oder mal eben zu einem Meeting fliegt oder wahnsinnig viel konsumieren kann. Können Sie sich vorstellen, dass dieses Erlernen von Verzicht oder dieses Erlernen von, wir können jetzt nicht mehr alles machen, auch was ist, was vielleicht sogar bleiben kann und damit auch für den Klimaschutz nutzbar gemacht werden kann?
Ja, absolut. Also ich meine, es ist ja gar nicht ein Verzicht, wenn man jetzt nicht mehr zum Meeting nach Köln hetzt mit dem Flugzeug, Zeit verloren hat und Lebenszeit und die Lebensqualität, die damit gar nicht gestiegen ist, sondern dass man auch lernt, dass man in Videokonferenzen auch sehr effektiv zusammenarbeiten kann. Das wäre das eine. Oder was man jetzt ja auch weltweit sieht, ist, dass beispielsweise in großen Städten, wo das vorher undenkbar war, New York, oder Mexico City plötzlich riesige Fahrradstraßen entwickelt werden und dort die Menschen auf einmal Fahrrad fahren. Das ist ja eine Bereicherung auch für die Lebensqualität und man gewinnt auch mehr Zeit und mehr Glück, weil wir jetzt sehen zum ersten Mal in den großen Städten, wie es ist, wenn die Luft endlich wieder so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Und das ist meine große Hoffnung, dass man gerade für die Ballungsräume kluge Lösungen danach findet.
Kann man da schon Berechnungen anstellen, wie lange zum Beispiel eine, jetzt nur aus Klimasicht, so eine Situation andauern müsste, um tatsächlich eine spürbare Erholung festzustellen?
Naja, aus Klimasicht brauchen wir eine dauerhafte Abkehr von den fossilen Energien und Hinkehr zu erneuerbaren Energien, weniger Schadstoffe, weniger Emissionen. Je tiefer wir solche Maßnahmen auch eingreifen, je fundamentaler sie stattfinden, desto besser fürs Klima. Aber wir müssen eben Wege finden, wie man das zueinander bekommt, dass auch die Wirtschaft entsprechend funktioniert und gleichzeitig der Klimaschutz auch überall umgesetzt wird. Und das kann nicht nur so eine, jetzt egal wie lange, ein Monate, zwei Monate, drei Monate Phase sein, sondern muss dauerhaft tatsächlich funktionieren.
Aber das ist ja eigentlich eine irre Parallelität, dass man jetzt versteht, also zumindest in einigen Ländern, dass Vorbeugung das Entscheidende ist, dass man sich vorbereiten muss, besser als wenn man sozusagen im Schlamassel steckt und dann nacharbeiten muss, so wie wir das in Italien erleben.
Ganz genau. Also das ist das eine, was man daraus lernt, dass Vorbereitung wichtig ist und die Vermeidung. Und das kann man jetzt bei einer Pandemie nicht, weil man da weiß, sie wird irgendwann kommen. Bei dem Klimawandel wissen wir können ihn noch vermeiden. Und wir wissen aber auch, wenn wir das nicht tun, werden wir eine Nicht-Umkehrbarkeit haben. Das heißt, wir werden in eine Welt kommen, die wir nicht zurückdrehen können nach vorher. Und das ist der wesentliche Unterschied zu jetzt, zu der Corona-Krise, dass wir gerade was Krankheiten angeht, wissen und uns vorbereiten können. Wir können Impfstoffe entwickeln. Wir können eine Welt finden, wo das einigermaßen wieder gut funktioniert. Das ist beim Klimawandel nicht der Fall, wenn wir sogenannte Tipping Points überschreiten. Also Punkte, wo das Klima kippt und wir dann in eine Welt kommen, die wir nicht mehr aufhalten können. Und die wird schlimm, weil wir tatsächlich dann extreme Klimaereignisse sehr häufig haben, weil extreme Hitze zunehmen wird, Wasserknappheiten, Dürren. Die Szenarien liegen alle vor seit über 30, 40 Jahren. Und diese Welt müssen wir vermeiden. Und deswegen sind so viele Klimawissenschaftler so deutlich und warnen immer mehr. Also wir können uns nicht vorbereiten auf eine Welt, wo der Klimawandel uneingeschränkt zuschlägt, weil das ist wirklich eine Welt, die niemand erleben will und die wir vielleicht auch dann nicht mehr erleben werden, wenn wir gar nicht schaffen, es zu verhindern oder zu vermeiden, sondern hier geht es wirklich darum, dass man alles tut, um die Emissionen zu senken.
Jetzt sind ja so Krisen und Katastrophen auch immer eine Zäsur. Jetzt könnte man ja sagen, okay, gerade ist die Wirtschaft gestoppt oder zumindest gebremst und wird jetzt wieder an den Tropf auch der Staaten gehängt. Man muss irgendwie gucken, wie man das wieder in Schwung bringt. Sehen Sie da eine Möglichkeit, das auch den Klimaschutz auch damit zu verbinden?
Absolut. Ich sehe es auch dringend geboten, ehrlich gesagt. Also wenn man jetzt die Wirtschaftskrise sieht, wir kennen das ja noch von 2008, damals waren Banken die Ursache, heute ist eine schreckliche Gesundheitskrise. Aber wenn man jetzt Gelder in die Hand nimmt, auch für die Ankurbelung der Wirtschaft, wäre es absolut wichtig, dass man das Geld investiert nicht in Abwrackprämien oder in vergangene Technologien, sondern in zukunftsfähige Technologien, angefangen eben von klimaschonenden Treibstoffen bis hin zum Schienenverkehr, Elektromobilität. Die Liste ist da wirklich sehr lang und damit würde man auch dauerhaft der Wirtschaft helfen, auch gerade der deutschen Wirtschaft, weil wir sehr forschungsstark sind, weil wir sehr innovativ sind und diese Unternehmen jetzt auch stärken können. Also das sollte man auf jeden Fall verbinden und wenn es jetzt Ideen gibt, dass man zum Beispiel sich beteiligt an Unternehmen wie jetzt Lufthansa oder andere, weil man sagt, die sind systemrelevant, wir wollen das behalten, wir wollen auch die Wirtschaft über diese Krise hinweg der helfen, dann sollte man es auch koppeln an Bedingungen, dass man sagt, ja, wir helfen euch, wir steigen bei euch ein, wir geben euch Geld, wenn ihr das Geld auch nutzt, eben für zum Beispiel bei der Flugindustrie klimaschonende Treibstoffe oder wenn der Staat auch sich daran beteiligt mit einem Staatsfonds oder wie auch immer man das hier jetzt alles konkret ausgestaltet, dann sollte man, weil man ja an gesunden Unternehmen grund genommen beteiligt ist, das auch nutzen in den Unternehmen heraus, alles zu tun, damit sie umsteuern in Richtung Klimaschutz, damit wir da auch gleichzeitig die nächste Krise verhindern.
Das heißt also, eher so eine Art Belohnungssystem auch zu machen, dass, wenn man der Wirtschaft hilft oder einzelnen Betrieben hilft oder Unternehmen hilft, dass man sagt, okay, versucht doch oder ihr kriegt mehr Geld, wenn ihr das klimafreundlich oder umweltschonend macht.
Zum Beispiel, das wäre auch eine Idee, dass man sagt, ihr kriegt sogar noch mehr Geld, wenn ihr da glaubhafte Ideen habt und auch konkrete Marktmodelle, wie ihr das umsetzen wollt. Oder jetzt, wenn es darum geht, dass man jetzt nicht nur Geld gibt für eine Lufthansa oder anderes Unternehmen, wo man sagt, das ist jetzt systemrelevant, dass man das auch wirklich an Bedingungen knüpft. Ihr bekommt das Geld, aber ihr müsst sicherstellen, dass ihr in der Zukunft wirklich in Klimaschutz hineingeht und das nicht versucht, jetzt noch auszusitzen oder indem man jetzt wieder alles Mögliche versucht, dass man Klimaschutz nach hinten schiebt, wie es ja jetzt wieder ganz viele Stimmen gibt, die das auch fordern und sagt, na ja, also Klimaschutz, das können wir uns jetzt nicht leisten, wir müssen Unternehmen retten. Das kann man aber beides miteinander verbinden und das wäre die dringende Bitte, dass man das anders macht als 2008, 2009, als man ja die Finanzkrise hatte, dass man nur Geld gegeben hat, ohne das tatsächlich zu verbinden.
Aber das wäre ja eigentlich eine tolle Chance jetzt aus dieser Zeit, wo wir das ja, wie Sie gerade schon sagten, wir haben ja schon mal die Wirtschaft unter die Arme gegriffen nach der Finanzkrise, sodass man das diesmal anders macht. Haben Sie den Eindruck, dass da mehr, wie soll ich sagen, Erkenntnis oder Bereitschaft da ist bei den handelnden Regierungen?
Also derzeit muss ich leider sagen, leider nicht. Also wenn ich jetzt mal die deutsche Perspektive sehe, da ist grundsätzlich ja das Klimapaket auf den Weg gebracht worden. Das Wirtschaftsministerium hat sich jetzt auch Ökonomen dazu geholt, um das zu erläutern. Aber mein großer Wunsch wäre, auch Klimaökonomen dazu zu holen. Davon gibt es ja einige, die sich auch mit Klimawandel und Nachhaltigkeit auskennen, damit da auch nicht wieder die Hebel in die alte Richtung gestellt werden. Also ich verstehe das, was da wieder vorgeschlagen wird aus ökonomischer Sicht, aber hier braucht man auch eine etwas breitere Sichtweise. Es ist ja nicht nur der Klimaschutz, sind auch noch andere Bereiche, wo es Investitionsstaus gibt, dass man das mit dem Blick hat. Und da sehe ich im Moment wenig grundsätzliche Bereitschaft. Im Gegenteil, ich höre schon wieder Stimmen, dass man hier versucht, das wieder in die andere Richtung zu drehen, dass man sagt, ja, Klimaschutz ist nur was für Luxuszeiten. Die Zeit ist tatsächlich vorbei. Und wenn wir nochmal wieder 20 Jahre jetzt mit Diskussionen vergeuden oder jetzt die Hebel in die falsche Richtung stellen, dann laufen wir wieder die Gefahr, in der wir heute sind. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt vor kurzem noch gerade darüber gesprochen mit dem Klimapaket, dass die jetzigen Emissionsminderungsziele nicht erreicht werden. Hat was mit der Krise 2008, 2009 zu tun. Dort hat man Geld gegeben für egal was. Hauptsache auch ganz viel fossile Abwrackprämien gezahlt, noch mehr Autos verkauft, noch mehr fossile Verbrennungsmotoren und wundert sich dann, dass man 10 oder 12 Jahre später die Klimaziele nicht erreicht. Wenn wir das wieder falsch machen, werden wir die 2030er Klimaziele alle nicht erreichen.
Aber das ist ja eigentlich irre. Das heißt, der Gradmesser, wie wir jetzt mit dieser Krise und mit der Wirtschaft danach umgehen, ist gar nicht jetzt neu, sondern eigentlich hatten wir dafür schon mal eine Blaupause und haben das eigentlich schon mal erlebt, nämlich in der Finanzkrise. Und damals war es so, dass wir einfach alles wieder so gemacht haben wie vorher. Haben Sie denn Bedenken, dass die Menschen, die jetzt vielleicht auf ganz viel verzichten, nicht reisen können, in dem Moment, wenn jetzt sozusagen die Ausgangsbeschränkungen wieder offen sind, es dann besonders krachen lassen wollen, dass man sagt, okay, jetzt Mensch, jetzt gönne ich mir noch mal was?
Ja, natürlich. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also der grundsätzliche Fehler ist ja, dass wir immer den Menschen das persönlich anhaften, sondern hier geht es nicht um Menschen jetzt irgendwie in irgendeine Ecke zu stellen, sondern sie sollen fliegen, sie sollen mobil sein. Hier geht es darum, dass die Politik den Großkonzernen die Rahmenbedingungen so anpassen muss, dass jeder fliegen kann, aber klimaschonend. Die Lösungen sind da, die Techniken sind da, sie müssen auch eingesetzt werden. Und wenn jemand eine Kreuzfahrt machen will, auch gerne, aber dafür brauchen wir entweder Flüssiggasantriebe oder elektrische. All diese Techniken sind da. Das muss man umsteuern und dafür brauchen wir Rahmenbedingungen. Und das hätte man seit der letzten Krise schon machen können. Damals wurde auch viel Geld gegeben, allerdings zur Rettung der Banken. Das ist heute anders. Heute gibt man Geld für Unternehmen. Da hat man noch mehr Möglichkeiten der Steuerung, auch an Bedingungen das zu knüpfen und auch wenn man sich sogar jetzt noch an Unternehmen beteiligt, das sind ja alles gesunde Unternehmen, dass man dann sagt, jetzt setzt ihr aber klimaschonende Treibstoffe ein und dann kann man auch die Emissionen insgesamt senken. Hier geht es um die Politik und die Wirtschaft. Und wenn die die Rahmenbedingungen zu setzen, dann haben wir es auch viel leichter mit unseren Lebensgewohnheiten und der Qualität, die wir aufrechterhalten wollen, Dinge zu machen.
Ist Ihr Eindruck der, dass jetzt angesichts so einer klaren, offensichtlichen Krise wie die Corona-Krise, wo es ja jetzt darum geht, okay, man muss jetzt schnell handeln, ist ja noch anders als bei der Klimakrise, man muss jetzt schnell handeln, Regierungen, die klug damit umgehen, auch mehr auf Wissenschaftler hören, als sie das vielleicht in der Vergangenheit getan haben?
Da hoffe ich einfach, dass man jetzt sieht, in so einer Krise, aha, es gibt die Wissenschaft, sie hat Erkenntnisse, hören wir auch darauf, was Greta Thunberg ja auch immer sagt, unite behind the science oder hört auf die Wissenschaftler, macht was daraus, dass das auch tatsächlich funktionieren kann.
Sehen Sie die Corona-Krise, ohne dass es jetzt zynisch klingen soll, also auch als Chance?
Ich sehe die Krise nicht als Chance. Dafür haben wir einfach zu viel Leid und auch zu viel Kranke und das ganze Gesundheitssystem in Mitleidenschaft gezogen. Das sehe ich nicht als Chance, aber den Wiederaufbau aus der Krise heraus, den sehe ich tatsächlich als Chance an, weil wir damit die Chance bekommen, auch wieder in Klimaschutz zu gehen, dass wir investieren in zukunftsfähige Bereiche und die Lerneffekte während der Krise im Zeitraffer und eine Stärkung der Demokratie und auch der Solidarität. Also all das, was wir da mitnehmen können an Lerneffekten, das sehe ich auch als Möglichkeit, das hinterher weiter zu nutzen. Aber jetzt müssen wir erstmal alles tun, damit das Leid gemindert wird und wir alle heil da wieder rauskommen und die Gesundheit steht jetzt erstmal an erster Stelle.
Frau Kempfert, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen vor allem, bleiben Sie gesund.
Das wünsche ich Ihnen auch und danke Ihnen auch.
Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndr.de/AfterCoronaClub. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek.